Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Bond-Ranking und sind beim 19. James-Bond-Film und dem vorletzten von Pierce Brosnan angelangt. The World is Not Enough. Die Welt ist nicht genug. Und wir beginnen wie traditionell mit der Musik und spielen den Song ein von Garbage. The world is also dieses Lied selber, das ist für mich so ein bisschen wie als hätte sich das so eine KI ausgedacht, so eine künstliche Intelligenz, weil es genauso klingt, wie ein James-Bond-Song anscheinend klingen muss Ende der 90er Jahre. Hier wird so ein bisschen dieser Trip-Hop-Trend aufgegriffen, der bekannt wurde durch Tricky oder Portishead, vermischt mit starken Orchestereinsätzen. Für mich ist das alles ein bisschen zu Masterplan-mäßig und genauso Masterplan-mäßig auch, wie die Band Garbage an sich ist, die ich noch nie mochte. Ich mochte die Konstruktion dieser Band nicht. Ich mochte irgendwie diesen affektierten Punk-Namen. Garbage mochte ich nie. Das wirkt halt wie einer, der gerade mal übrig geblieben ist. Vor allen Dingen diese vier Musiker, die man hier sieht, Shirley Manson als auch Butch Vig und die beiden anderen, die keiner kennt, die hätten im normalen Leben doch nie zueinander gefunden. Also diese junge Frau mit diesen drei Alten. Das wirkt für mich fast wie eine Castingband. Man muss auch dazu sagen, sie haben Glück gehabt, dass sie 99 noch dieses Lied machen durften, denn sie waren längst keine Stars mehr. Ne? Ihr erstes Album, was ja auch so ein bisschen so Windows 95-mäßig Version 2.0 genannt wurde oder 2.0, das war ja damals irgendwie sehr in. Das war noch ein Hit, ihr Debüt. Danach kam noch das zweite Album mit so Songs wie I Think I'm Paranoid. Da waren die auch noch recht weit oben, aber 99 können froh sein, dass die auf dieser Welle das noch mitnehmen durften.
Ja. Butch Vig ist ja aber ein sehr berühmter Produzent ja zu der Zeit und Shirley Manson war eine sehr berühmte Sängerin, die auch gern abgebildet wurde auf Zeitschriften, Titelblättern. Interessanterweise hat Scott Walker einen Song geschrieben. Der hat selten Songs geschrieben für einen australischen Film. Einmal, an dem Nick Cave auch im Soundtrack beteiligt war, hat er einen Song gesungen. Und der Song, den er hier vorgestellt hat, der sollte eigentlich in den Abspann wenigstens genommen werden. Ich glaube, Blame It On Me oder dergleichen, oder The Blame Is On Me. Und auch dort wurde der Song nicht verwendet. Er ist aber trotzdem auf der Soundtrackplatte vorhanden. Für den Abspann wurde ein Remix dieses Garbage-Songs dann verwendet. Ne? Das wäre doch interessant gewesen. Scott Walker, der zwar Amerikaner ist, aber in Großbritannien gelebt hat und oft für den Briten gehalten wird, da zu hören. Ne? Ja, jedenfalls wäre er die größte Stimme gewesen, die man sagen, gehabt hätte.
Er hat ja eigentlich Bond. Eine Bond-Stimme. Ne? Hat er eine Bond-Stimme.
Ja. Tonalität. Aber bei Pulp hat man sich sozusagen gegen das Anspruchsvolle entschieden. Ja. Oder gegen das Überraschende entschieden.
Ich muss mal dann denken, er hat für den Film Mary Queen of Scots von 71, da hat er für John Barry den schön betitelten Song This Way Mary gesungen, also als Anweisung an die Königin Mary. Das war auch eine Soundtrack-Arbeit, die lag aber schon relativ lang zurück, das müsste 71 oder so gewesen sein.
Ja, und dieser australische Film, ich glaube To Heaven to Hold, war 94, 95, um die Zeit von Tilt, als er also schon sehr experimentelle Alben gemacht hat. Eigentlich seit 84, der Climate of Hunter, dann lange Pause und dann kam er mit Tilt 95 zurück. Also in der Zeit war er einigermaßen umtriebig. In den letzten Jahren hat er ja immerhin auch noch 4, 5, 6 Platten gemacht.
Ja. Ich möchte nochmal auf David Arnold zurückkommen mit seiner nicht bemerkbaren Musik. Es gibt ja Komponisten, die sagen, dass Soundtrack-Musik dazu gemacht sein dürfte, dass sie möglichst wenig auffällt. Mir bringt das nichts. Ich hatte jetzt gerade, weil ja auf Amazon alle Bond-Filme online gestellt wurden, mir nochmal diese Doku angeguckt über die Soundtracks, diese einstündige über die Komponisten. Da musste ich fast schon lachen. Da wurde David Arnold auch vorgestellt und dann hat man ihn über den grünen Klee gelobt, weil es ihm doch gelungen sei, das Bond-Motiv, das bekannte Monty Normans und von John Barry dann später arrangierte, in einer perfekten Orchesterversion aufzuführen und wurde dadurch so ein bisschen wie so ein Soundtrack-Gott verklärt. Da frage ich mich doch, was wird denn heutzutage eigentlich gehuldigt? Also es kann ja nicht sein, dass es nur um die das neue Arrangement oder die neue Version eines Klassikers geht, und du dafür schon wie eine Koryphäe gehandelt wirst. Das ist mir in diesem Fall mit David Arnold, der auch hier keine bemerkenswerte Musik gemacht hat, einfach viel zu wenig.
Ja, diese Dokumentationen sind natürlich parteiisch. Ne? Man wird also kaum etwa eine Kritik an Barbara Broccoli finden oder Albert Hughes. Ich habe, glaube ich, bei der letzten Besprechung den Drehbuchautor Fierstein als wie Weinstein bezeichnet. Fierstein hat diesmal auch wieder geschrieben mit zwei Co-Autoren. Ich finde das einigermaßen gelungene Arbeit. Es sind natürlich wieder die verschiedenen exotischen Schauplätze. Hier haben wir noch Aserbaidschan. Also ich komme jetzt schon wieder zur nächsten Kategorie.
Schließen wir
die Musik ab.
Jo, zwei.
Ja, zwei.
Wir haben bei der letzten Sendung, das hat sich auch ein bisschen rausgestellt, gerade auch, weil du dich da auch mit auskennst. Wir haben ja nur 7 Kategorien. Wir sind irgendwie nie auf, gerade weil früher immer alles, hat man das Gefühl, irgendwie von John Glenn irgendwie geleitet wurde, haben wir wenig über Regie gesprochen. Wir hatten nie die Regiekategorie. Wir können ja vielleicht Michael Apted mal vorziehen und nochmal, gerade weil du dich mit ihm auch ein bisschen besser auskennst, du bist auch großer Fan von Gorky Park, ich ja auch. Man kann ja nochmal kurz erwähnen, wie finde ich, wenig seiner Handschrift zu spüren gewesen ist bei diesem Film. Er hat davor hat er Nell gemacht mit Jodie Foster und Gorillas im Nebel. Also er kann mit Schauplätzen, wie zum Beispiel auch in Gorky Park mit einem russischen Schauplatz, auch wenn das, glaube ich, wahrscheinlich 83 nicht in der UdSSR gedreht wurde, umgehen. Aber Michael Apted, wie siehst du das? Der taucht hier nicht so wirklich auf als eigener Mensch.
Nein, also er konnte sich ja seine Handschrift so wenig wie Roger Spottiswoode und andere durchsetzen. Aber natürlich einer der berühmtesten, einer der populärsten Regisseure, die sich je an Bonn versucht haben. Der war eben schwanger, der hat in Amerika Filme gedreht, einen Film mit Val Kilmer, Halbblut, der mir sehr, sehr gefallen hat damals, also Anfang, Mitte der 90er Jahre, also einige Jahre vorher. Auch deshalb hat er sich wahrscheinlich qualifiziert, weil da in einem Reservat gedreht wurde und es werden Naturschönheiten gezeigt. Das hat ihn wahrscheinlich für diese Arbeit qualifiziert. Dann eben Publikumserfolge, du hast ja gesagt, Gorky Park, Gorillas im Nebel. Ja, er konnte sich nicht so recht durchsetzen, aber der Film hat neben den Schauwerten doch tolle Momente mit den Schauspielern, zu denen wir natürlich später noch kommen. Da dürfen wir nicht vorgreifen.
Dann lass uns doch mit dem Bösewicht weitermachen. Hier geht es um Robert Carlyle. Den hatte ich schon wieder ganz vergessen. Dabei ist er eigentlich, wann immer ich ihn sehe, rückt er immer in meine Lieblingsliste meiner Lieblingsschauspieler auf. Hier spielt er Renard, einen Superterroristen. Aus seinen Charaktereigenschaften oder Physis, ich frage des ganzen Films, nicht wirklich schlau werde. Also es wird irgendwann behauptet, seine Stärke nimmt zu. Das verstehe ich nicht. Also einerseits gibt es diese Kugel, die sein Rückgrat hochwandert, bis es sein Gehirn zerstören wird. Auf der anderen Seite wird behauptet, er wird sogar von Mal zu Mal oder von Sekunde zu Sekunde immer stärker. Er hat mich ein bisschen erinnert an Christopher Walkens Figur von Max Zorin in Im Angesicht des Todes, der auch so eine Art Genetik, gut, er ist jetzt Renard, Robert Carlyle ist nicht genetisch manipuliert, aber er ist zumindest so eine Art bösartiger Superheld. Ich verstehe auch nicht so ganz, wenn er jetzt wirklich keine Sinnesempfindungen mehr hat, auch keinen Schmerz verspürt, worum besteht dann der Drive zu töten? Das kann ja dann eigentlich nur rational gesteuert sein, das kann ja nicht mehr nach dem Lustprinzip erfolgen. Und ich verstehe in dem Kontext dann auch gar nicht, warum er an Sophie Marceau hängt, warum er Sex mit ihr hat. Das ist alles nicht so richtig austariert, wie jetzt sein Gefühlsleben mit seiner Vernunftebene korrespondiert.
Möglicherweise Kompensation, ne? Denn der Mann hat ja ein ganz schlimmes Gebrechen, abgesehen davon, dass ihm diese Kugel irgendwann und wahrscheinlich bald umbringen wird. Entgeht ihm ja der ganze Genuss von Sophie Marceau, die ihn ja sogar liebt in perverser Weise. Und man merkt auch, er versucht so sehr, das zu fühlen, aber er kann es nicht fühlen. Und dann ist natürlich auch so eine vertierte Identifikation mit Brosnan, indem er dann sagt, auch sie werden sterben, und zwar gleich, durch eine Kugel. Ne? Und bei ihm ist das aber innen gelagert, und der Mann ist ja eine ganz tragische Figur, weil er um seinen Tod weiß, nicht den Zeitpunkt, und weil er eben Sophie Marceau sozusagen haben kann, oder die haben sogar eine enge, fast symbiotische Verbindung, aber er kann es sozusagen nicht konsumieren. Und daran liegt etwas sehr Interessantes in diesem Film. Dann auch die starke, aber wir kommen gleich zu den Schauspielern, Denise Richards als Gegenposition, dann ein Überraschungsmoment, Judi Dench, kannte den Vater von Sophie Marceau, die übrigens Elektra heißt, ne? Das ist schon toll. Ja. Die heißt Elektra. Und Elektra führt Judi Dench in die Irre und gibt sie als tut so, als wäre Dench die mütterliche Freundin. In Wahrheit hat sie aber ihren Vater gehasst und Dench nicht weniger. Ne? Und Und sie baut übrigens heute besonders interessant eine riesige Pipeline von Aserbaidschan aus.
Vielleicht können wir, bevor wir auf Sophie Massot zu sprechen kommen, nochmal kurz auf die Zwischenfiguren, über Zwischenfiguren reden. Claude Oliver Rudolph ist uns beiden aufgefallen, war eigentlich, man sieht ihn im Casting, in der Liste, aber er ist irgendwie kaum zu bemerken als russischer Major, der auch sofort weggeballert wird. Es gibt Goldie, den man vielleicht besetzt hat, weil er Garbage kannte. Ich weiß es nicht, gibt ja immer so Rollen, die so tröstenderweise vergeben werden. Macht aber auch nicht viel falsch. Also Tricky zum Beispiel war auch, war das das fünfte Element, da war auch mal zu sehen in so einer Henchman-Rolle als Sidekick. Hat das auch ordentlich gemacht. Robbie Coltrane, der leider unlängst verstorben ist, ist auch eher so ein Zwischen. Es gibt einige Schattenfiguren, die sind nicht schlecht. Und es ist von der Idee ja auch ganz gut, dass Sophie Massot, die sowohl Bond-Girl als auch Schurkin ist, deswegen können wir sie jetzt ja auch bei den Schurken eigentlich mitbehandeln, dass sie halt, dass es halt diesen Twist gibt, dass sie sich als bösartige Frau dann herausstellt. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es nicht allein schon funktioniert hätte, sie als Bösewichtin zu nehmen und auf Robert Carlyle vielleicht sogar zu verzichten, also die Geschichte anders zu schreiben, weil sie ihre Rolle doch, finde ich, extrem gut macht. Also es ist ja ihr Auftritt, es gibt ein paar blöde Auftritte, also gerade als sie in Aserbaidschan diese Pipeline da begutachtet und das Urteil fällt, das Dorf muss nicht verrückt, wenn es darf bleiben, sie tritt da auf wie so eine gütige Kolonialherrin, alle jubeln, auch die Statisten gucken aber auch ein bisschen in die Kamera. Das sind an sich gute Auftritte, die sie hat. Über die Action mit der Pipeline und Bezügen zu heute mit Russland müssen wir eh noch sprechen. Aber ich denke mal die ganze Zeit, dass es gut ist, dass es Sophie Massot gegeben hat. Ich finde sie als Bösewichtin sehr überzeugend, dass wir sie zuvor auch noch nicht allzu oft unter Beweis gestellt haben. Es kann sein, dass es ihre erste Schurkenrolle gewesen ist. Und sie ist für mich die eindeutige Antagonistin im Vergleich zu Robert Carlyle.
Naja, aber doppelt hält hier besser, ne? Das ist der Doppelwumms. Im ersten Teil des Films vor allem Sophie Massot als Schurkin, da dachte ich auch, die Gegenposition ist schon sehr stark, braucht es Carlyle kaum, der auch gar nicht so häufig vorkommt. Später wird Carlyle dann wieder etwas stärker, zumal ja wir uns von Sophie Massot verabschieden müssen. Die hat auch den Fehler gemacht, etwas zu zögerlich Robbie Coltrane umzubringen. Ne? Coltrane hat zu viel Zeit, als er auf dem Boden liegt und mit seiner Krücke zuerst auf Sophie Massot zeigt und dann aber mit seinem letzten Schuss aus dem Knauf oder aus dem Stock dann Bond befreit von den Fesseln. Ne?
Ja,
das ist wie in Zeitlupe und das sieht so aus, als wäre Sophie Massot gelähmt. Dabei wäre sie ja handlungsfähig noch. Sie guckt sich aber die ganze Zeit den am Boden liegenden Robbie Coltrane, der hier übrigens auch wie eine seiner großen Leistungen, nicht so gut wie Fitz, aber ist natürlich eine Fitz-artige Figur. Also wenn er mit seinem Stock da den Palast stürmt und alle mir nach, so fantastisch.
Ja, das ist so ein bisschen der schießende Stock. Das hat natürlich arg was von Edgar Wallace, also gar nicht im schlechten Sinne. Ich frage mich nur, also manchmal finde ich die Regieentscheidung nicht so gut, dass man versucht, uns in die Irre zu leiten, indem Figuren, die sie ja später als Bösewichte entpuppen sollen, wie Sophie Massot, am Anfang wirklich extrem diametral noch dargestellt werden. Sie bekommt ja so eine sehr künstlich wirkende Panikattacke, als die von diesen Schneebergen so eingelullt werden, in dieser Q-Kugel aus was immer das ist, aus irgendeinem Stoff. Ja. Da fängt sie an zu schluchzen, kriegt eine Panikattacke. Ja. Das ist schon so schlecht gespielt, dass es von dem Augenblick an eigentlich klar sein muss, dass sie gegenüber Bond schauspielert.
Ja, aber das spielt eben die Figur. Also es ist nicht von Sophie Massot schlecht gespielt. Sophie Massot muss natürlich spielen, dass die Figur Elektra spielt und Bond etwas vormacht. Bond hat ja eine Ahnung oder Bond spricht es sogar aus. Bond beschuldigt sie und dann muss sie natürlich beleidigt sein und das bestreiten. Und es gibt natürlich Argumente, natürlich ist das auch ein erotisches Argument. Ne? Sie sagt, jetzt haben wir zusammen geschlafen, jetzt machst du mir diese Vorwürfe. Ne? Das machen wir nicht nochmal. So, aber Bond zweifelt. Ne? Bond zweifelt, ist dann nicht mehr davon überzeugt, dass sie ihm etwas vormacht und dass sie tatsächlich die Schurkin ist. Und dieses Momentum ist hier sehr gut, hat mich für den Film eingenommen, bei allen Schwächen. Und dann, wenn wir nun zu den Schauspielern kommen, ich finde hier auch der Denis.
Ja, wir müssen erstmal bewerten. Wir müssen erstmal die Bösewichten bewerten, abschließen. Ja. Ich gebe aufgrund der Leistung Sophie Massots und auch wenn Robert Carlyle sehr unangenehm anzusehen ist, ich finde ihn eigentlich immer gut, gebe ich dieser Kategorie 4 Sterne.
Ja, ich will es einzeln sagen. Masso 4,5, Carlyle 4, Goldie auch 4. Der ist nämlich der Handlanger von Robbie Coltrane, hält es aber auch nicht sehr lange durch.
Ja, gut, dann gehen wir jetzt weiter an.
Ach, Robbie Coltrane ist übrigens der, so halber Schurke, ne? Der ist dazwischen. Ja. Der ist natürlich 5.
Ja, die sind gut besetzt, finde ich auch. Ich finde, also jetzt gehen wir zu den Girls weiter und ich werde dir gleich die Gelegenheit geben, den besten One-Liner des Films, nämlich das, was Pierce Brosnan am Ende zu Denise Richards sagt, zu sagen, kannst du nicht erwähnen. Aber ich wollte nur mal sagen, die Geologin aus dem Angesicht des Todes, Tanya Roberts, hat eine Nachfolgerin erhalten, 14 Jahre später endlich, nämlich die Nuklearphysikerin. Mhm. Und du weißt, wie sie heißt.
Sag du.
Dr. Christmas Jones.
Ah, Christmas Jones.
Und Pierce Brosnan sagt am Ende zu ihr.
Nee, das sollten wir uns noch aufbewahren, glaube ich. Der letzte Satz des Films ist.
Den bewahren wir uns auf.
Ist der beste.
Ja, also Denise Richards sieht natürlich ein bisschen aus wie Lara Croft. Ich weiß gar nicht, ob der Film mit Angelina Jolie, ob der erste Tomb Raider da schon gelaufen ist. Jones ist natürlich eine Anlehnung an Indiana Jones. Und ihre Profession, nämlich die der Nuklearphysik, auch Bond gibt sich als Nuklearphysikerin aus, ist natürlich eine Hommage an die Geologin, sage ich jetzt einfach mal. Ist es wahrscheinlich nicht, aber ich musste daran denken.
Ja, es ist besonders... Es gibt auch in den Filmen danach, also über die Geologen haben wir gesprochen, aber auch in den Filmen danach gibt es ja so steile Atomphysikerinnen und so. Und das steht in dieser Tradition mit dem wunderbaren Namen Christmas Jones. Elektra ist toll, Christmas Jones ist toll. Die sexuellen Anspielungen haben ein bisschen nachgelassen, wobei eben der letzte Satz ein klassischer Bond in dieser Hinsicht ist. Und Richard läuft durch den ganzen Film und ist ein sehr guter Gegenentwurf zu Sophie Marceau. Ne? Also die beiden stehen tatsächlich in einer Rivalität, die viel physischere und auch durchaus wandlungsfähige Denise Richards, die man auch nicht so aus so vielen Filmen kannte, glaube ich.
Nein, sie hat kurz vorher, also sie hat kurz davor Starship Troopers gemacht.
Ja, na gut.
Wild Things kam noch, aber es stimmt, ab den Nullerjahren.
Ah, sie ist die zweite Frau in Wild Things neben
Neve Campbell.
Neve Campbell.
Und es kam ja irgendwann zur Ehe mit Charlie Sheen, die ja wahrscheinlich alle Karrieren ruiniert hätte. Es hat schon fast den Tom Cruise-Effekt gehabt, dass nämlich jede Frau an der Seite dieses Mannes eigentlich nicht mehr so viel zu sagen haben darf, leider in Hollywood. Und dann kamen Ehestreits und so, und sie hat sich davon nicht wirklich erholt. Sie müsste jetzt, weiß ich nicht, würde sie auf Ende 40, Anfang 50 inzwischen schätzen, aber sie hat keine großen Rollen mehr gehabt. Das war vielleicht sogar ihre letzte große, aber ich bin
dann
mir
war
nicht
sie
sicher.
Damals erst 25. Ja, aber das mag sein.
Ja.
Das mag sein. Jedenfalls hier sehr gut besetzt und um es aufzulösen, am Ende, das ist natürlich ein Spoiler, aber am Ende sagt man, ich dachte, Christmas kommt nur einmal im Jahr.
Ja.
Darüber muss man erstmal nachdenken.
Ja, ja, das ist ein guter One-Liner. Es gibt übrigens noch ein zweites Bond-Girl in diesem Film, nämlich M. Judi Dench, die, glaube ich, im Gegensatz zu den beiden Filmen davor erstmals wirklich in die Action mit einbezogen wird, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Als James Bond am Ende diesen vertigoartigen Turm hochrennt, um Sophie Marceau zu stellen, weiß er ja auch, welche Seitentür er blitzschnell aufmachen muss, um sofort die Gefängnistür, in der M gefangen ist, aufzuschießen. Er kann also auch durch Wände sehen. Aber M, und das ist auch wirklich eine Schwäche des Drehbuchs, ich weiß nicht, warum Michael Apted da nichts gesagt hat, die sagt wirklich sehr, sehr blöde und banale Sätze in diesem Film. Sie sagt zum Beispiel, als ja ihr Weggefährte, dieser Bankier, getötet wird, sagt sie folgenden Satz: Und wenn wir die Mörder bis ans Ende der Welt verfolgen müssen, sie bekommen ihre gerechte Strafe. Das ist nun wirklich ein Satz, den der Hescher, ne, also sozusagen immer sagt. Das ist ein Standardsatz. Der Herr wäre einfach mehr drin gewesen. Ich frage mich, warum ihr das selber auch zugesagt oder gefallen hat, sowas auszusprechen. Da hätte ich bei den Dreharbeiten schon gleich mich gemeldet und sage, kann man das nicht ein bisschen weniger wie eine Phrase formulieren?
Ja, zumal es bei Bond eigentlich keine gerechte Strafe, die einzig gerechte Strafe ist, dass der Delinquent stirbt. Ne? Eine andere Strafe hat es noch nie gegeben. Ja. Gerichtsverhandlungen kommen nicht vor bei Bond.
Mhm. Was würdest du den Girls geben? Also ich geb ihm 3.
Ja, Marceau 5, Richards 4. Mehr gibt es gar nicht. Ja, Dench. Ne?
Ja.
Ja, Dench hat hier eine überraschende Und sehr sprechende Gesichtsausdrücke, vor allem als sie den Betrug von Elektra bemerkt, ne? Und dann verhaftet wird und ins Gefängnis gesteckt wird, mit der sicheren Aussicht, dass sie es nicht überleben wird. Aber dafür ist sie dann halt auch wieder zu lange im Gefängnis und sie überlebt es natürlich, ist auch 4. Also ein sehr gut besetzter Film. Jetzt steigt auch die Gesamtbewertung des Films, merke ich.
Erstaunlicherweise, ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob Sophie Marceau die erste Antagonistin überhaupt in einem Bond-Film ist, ob es vorher nicht immer nur mit Männern zu tun gehabt hat. Klar, es gab
Männer. Ja, hatte schon Antagonistinnen, aber keine so entscheidenden und mächtigen. Ne?
Mayday war ja kleiner, ja. Karin Dorr war viel kleiner.
Schon auch Frauen, die ihn betrogen haben, aber die, die nicht so stark sind wie Elektra.
Mhm. Gut, dann kommen jetzt die Schauplätze dran. Renard hält sich ja einmal in dieser brennenden Lavalandschaft auf und nennt es den Rachen des Teufels. Und dann habe ich überlegt, ich kenne das irgendwoher. Ich weiß nicht, ob es Aserbaidschan da noch sein soll oder woanders. Dann habe ich mal so ein bisschen dann recherchiert und das ist wohl angelehnt an den Krater von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Weze oder der Wese. Das befindet sich in Turkmenistan. Das ist irgendwie so ein offener, ja, so eine Art offener Vulkan, auf dem man, an deren Spitze man rumlaufen kann, wo aber ständig Feuer brennt. Und da hält er sich ja auf, weil er seinen ersten großen Auftritt bekommt. Ansonsten spielt das Ganze noch in Istanbul und irgendwie im Schnee. Überhaupt, klar, die geben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe, verschiedene Klimazonen dort vorzustellen. Du hast eine Schneelandschaft, du hast halt die Wüste und du hast sehr viel, was unter Erde spielt. Es ist im Grunde genommen alles dabei. Es bleibt aber auch nicht wirklich irgendwas hängen, weil hat keine wirklichen... Ja, wie soll man das sagen? Also es werden irgendwie keine Naturmonumente gezeigt, die typisch sind für das Land, in dem das spielt.
Ja, das ist wohl wahr. Die Schauplätze wechseln natürlich schnell, aber Aserbaidschan ist ein großer Vorteil. Der am Anfang ist Bilbao, allerdings ein Schweizer Bankier, sodass man Bilbao gar nicht richtig versteht. Aber diese Stadt hatte sich wohl auch beworben. Insgesamt aber Schauwerte genug und für das Kinoende der 90er Jahre durchaus typisch und state of the art. Da würde ich 3 Sterne geben.
Ja, gebe ich auch. 3 ist okay. Action und Gadgets, die können wir vielleicht diesmal ausnahmsweise zusammenfassen, weil die sich sowieso bei den Brosnan-Filmen immer sehr ähnlich sind und es nicht so viele Gadgets gibt. Also zunächst mal ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Das MI6 entwirft also so eine Art Superboot, das sieht man ja gleich am Anfang vor dem Main-Title, in der er diese Verfolgungsjagd aufnimmt mit dieser anderen Frau. Dieses Boot springt aus, keine Ahnung, wie vielen Metern Höhe direkt auf die Themse. Ich sag mal, wie es ist, keine Wasserwacht dieser Welt würde das zulassen, dass du aus dieser Höhe von 30 Metern mal eben so in die Themse springen darfst. Das ist viel zu gefährlich. Es würde niemals eine Zulassung erhalten. Es gibt natürlich auch gute Sachen. Es gibt diese Röntgenbrille, wo er dann irgendwie sehen kann, wer alles ein Holster unter seiner Jacke hat. Alles toll, das ist ein ganz tolles Gadget. Verbunden ist das halt nur mit so halt sehr, sehr blöden Action-Szenen. Auch hier war wieder Vic Armstrong, der Stuntman, den man von Indiana Jones kennt, der Second Unit Director, hätte es besser machen können. Also allein diese Verfolgungstakt mit diesem Boot. Woher weiß Brosnan denn, als er von dem Wasser auf die Straßen wechseln muss, wo er weiter langfahren muss, um dann nach 3 Kilometern wieder ins Wasser zu springen und dann hinter dieser Schurke wieder sofort die Verfolgung aufnehmen zu können? Ich finde das alles so extrem hanebüchen und man kommt auch hier nicht um eine Roger Moore-Situation herum, nämlich als Bond mit dem Boot unterwegs ist, gibt es einen Schnitt und dann sieht man so in aller Seelenruhe so eine Essensgesellschaft in so einem Restaurant. Brosnan kracht dann von links nach rechts mit der Kiste dann durch und die lassen ihre Gabel fallen, die konnten das gar nicht glauben, was sie gerade sehen mussten.
Oh, ja. Ja, insofern, da es diesen Moment gibt, bin ich versöhnt, da mich die Action ohnehin nicht interessiert. Also, aber das sind am Tisch sitzen und kommt ein Motorboot vorbeigerast, das mag ich immer.
Ja, aber guck mal, ich meine, allein diese Szene mit diesen Helikoptern, die im Schnee, die Skifahrer, was soll das? Ja. Das ist für die Erzählung der Geschichte, dieser Action-Moment hat keinen erzählerischen Nutzen. Den einzigen Nutzen, den es hat, ist, dass Bond sein Gadget, diesen komischen Ballon aufblasen kann und dass man Sophie Marceau zeigen kann, wie sie scheinbar panisch auf Gefahr reagiert, obwohl sie natürlich weiß, dass sie von diesen Leuten niemals getötet werden würde, was natürlich trotzdem zufällig passieren kann.
Ja, sie wollten natürlich Schnee, Ski und Helikopter noch hineinbringen, ne? Die alte Willy Bogner Nummer.
Ja.
Übrigens, ich glaube auch Leute aus dem Team von Bogner, ich glaube Bogner selbst war vielleicht schon nicht mehr am Schauplatz, ist ja doch mittlerweile schon recht alt geworden.
Wie findest du denn den Einsatz von John Cleese als Nachfolger R von Q?
Ja, da lässt sich nicht so viel machen, ne? Keine so gute Rolle für Cleese. Weniger effektiv, auch weniger typisch als Coltrane.
Ja, der hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Ne? Also ich weiß nicht, ob es in Die Another Day, den werden wir nochmal gucken, ob Cleese da nochmal für engagiert wurde, aber spätestens ab den Crackbonds war er ja weg. Ne?
Ja, also seltsam. Er hatte natürlich seit Ein Fisch namens Wanda keine so großen Erfolge. Gab es doch diese wilde Kreaturen, glaube ich. Mhm. War das vorher?
Ich glaube, das war 99, nee, das war glaube ich selbes Jahr oder 97. Ja.
Irgendwie so. Dadurch war er wahrscheinlich wieder im Schwange. Ne? Aber ja. Man muss ja sagen, für Wanda hat er neben Kevin Kline vor allem Jamie Lee Curtis verpflichtet. Es gibt jetzt einen Dokumentarfilm über Curtis, in dem es sogar heißt, er habe es für sie geschrieben und es hätte gar keine andere Besetzung gegeben, außer Jamie Lee Curtis.
Ja, Curtis hat sich ja zuletzt immer sehr kritisch gegenüber den Rollen geäußert, in denen sie als Prostituierte gezeigt wurde. Ja. Also bei Glücksritter war das ja der Fall und bei Wanda natürlich auch. Aber sie hatte damals ja schon. Wobei, wann war denn Wanda 88?
Wanda war 88.
Ah, okay, ja. Das war dann vor True Lies. Also da war sie auch noch kein Superstar. Ich finde halt, mir tut es fast ein bisschen leid, like Q zu sehen. Also Desmond, jetzt weiß ich auch, wie spricht man denn aus? Lewin.
Ja, Lewin.
Ich versuche mich immer, um diesen Namen zu drücken, aber ja. Er ist natürlich, muss man auch mal sagen, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, er ist schon ein bisschen tattrig geworden, er hatte wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Das passt natürlich zum Grantler, der sagt zu Brosnan, lass mich mal in Ruhe, ich will gehen. Und sein Auftritt nach unten, das ist auch. Wie soll man das sagen? Das ist nicht selbstverständlich, dass man sich nach unten verabschiedet und diese Plattform mit ihm absenkt. Er hätte ja auch irgendwie die Tür knallen lassen können oder so. Ja. Ne? Aber er sagt ja, man braucht immer einen Fluchtweg.
Ja, das ist doch gut gemacht und einigermaßen lustig. Ja. Aber Llewellyn war doch später noch in Bond-Filmen, oder?
Ich wüsste nicht welchen. Also wenn, dann nur Die Another Day. Also der neue Q war ja dann Ben Whishaw bei Daniel Craig. Da weiß ich aber nur nicht, ob der bei Casino Royale schon zu sehen war.
Nein, aber das war dann ein würdiger Abschluss.
Ja, also Action Gadgets 2,5.
Ja, einverstanden.
Ja. Da kommen wir jetzt zur letzten Kategorie der Bond-Entwicklung. Ein One-Liner haben wir ja schon gesagt. Ich dachte, Christmas kommt nur einmal im Jahr. Ich bin ja ein großer Fan von Wortspielen. Er hat noch einen besseren One-Liner in diesem Film, wie ich finde. Da stellt ihm Christmas Jones die Frage, was läuft eigentlich zwischen ihnen und Elektra? Und dann sagt Brosnan, das ist rein plutonisch. Mhm. Also ich finde sowas lustig. Ansonsten, Bond-Entwicklung, das hast du ja auch schon gesagt, man darf nicht zu viel von Brosnan erwarten. Er versucht sich zwar als Nuklearwissenschaftler auszugeben, wirkt natürlich nicht allzu glaubwürdig.
Eher noch Bankier.
Bankier ist ein bisschen
am Anfang besser. Ist er ja Bankier. Da macht er ja ein Bankgeschäft in Bilbao.
Wir sehen auch wirklich sehr, sehr putzig, wie versucht wird, Bond als verletzbarer Menschen zu zeigen, sowohl körperlich als auch geistig. Körperlich, indem man ihm tatsächlich nach seinem riskanten Einsatz zum Anfang einmal mit so einer Armschlaufe, so einer Armbinde sieht, wie er sich von M was erzählen lässt, also nach dem Motto, auch Bond kann sich den Arm brechen. Er verliert einmal die Fassung oder er verliert die Fassung, als er Massot entlarvt und sie damit konfrontiert, ihn hintergangen zu haben. Aber er ist in gewisser Weise auch der Sean Connery Bond, denn er macht ja mit dieser Ärztin rum, so wie Connery das in Feuerball gemacht hat. Streng genommen muss eine Ärztin, die sowas macht, genauso gefeuert werden, wie er eine Disziplinarstrafe bekommen muss. Es geht eigentlich nicht. Ne? Und selbst M sagte zu ihm, er soll darauf achten, dass der Schatten, die er hat, oder die andere werfen, immer vor und hinter ihm bleiben und nie Achtung auf ihn.
Ja, und am Ende sieht man dann durch eine Wärmebildkamera, dass er dieser Maxime nicht gefolgt ist, dieser Dienstanweisung. Denn dann da sieht man, dass sich ein zweiter Körper unter seinem befindet, weil es da ganz warm wird. Ne?
Ich frage mich die ganze Zeit, was war 1999 eigentlich noch ein großer Hit? In diesem Bond-Jahr. Sixth Sense, Matrix, achso, und Star Wars, Phantom Menace kam ja noch. Ja. Ich habe mir jetzt nicht die Box-Office-Zahlen angeguckt, aber so eine gewisse Art von, ich will nicht sagen Müdigkeit oder mangelndem Enthusiasmus, das ist Brosnan schon, also dem ist schon anzusehen, dass er nicht mehr lange geplant haben kann.
Ne? Nein, sicher nicht, aber ich glaube, 360 Millionen Dollar eingespielt, also doch bei weitem mehr, als der Film gekostet hat. Ja, da war ein riesiger Blockbuster, aber ich glaube nicht, dass es eine Bond-Müdigkeit gab. Bei mir gab es eine Bond-Müdigkeit.
Ja, was würdest du ihm in der Entwicklung geben?
Das ist ja fast eher eine Rückentwicklung, aber insofern interessant, also 3.
Ich gebe ihm 2,5. Also Gesamtbewertung, auch wenn bei mir ein paar Vierer dabei gewesen sind, bleibt bei mir bei 2,5.
3,5.
Gut, einen Brosnan Bond haben wir noch, nämlich Die Another Day, und danach geht es weiter mit Daniel Craig. Tschüss.
Vielen Dank.